Willkommen bei einer weiteren Folge der Philosophischen Brocken, sagt Günter Friesinger. Heute mit einem Vortrag, der im Rahmen der Ringvorlesung Leibesübungen von André Gingrich über fremde Körper und politischen Chorgeist gehalten wurde.
Ich möchte mich heute mit Ihnen über fremde Körper und politischen Chorgeist unterhalten und dabei die Arten und Weisen diskutieren, wie Gesellschaften Körperlichkeit imaginieren, einerseits um ihr Wir-Bewusstsein, und das verstehe ich unter politischem Chorgeist, zu stärken, und andererseits um sich über Körperlichkeit Fremde vorzustellen und zu vergegenwärtigen. Wobei ich eben auch meine, dass diese Metaphorisierung, die im Imaginieren des Fremden über das Körperliche vor sich gehen kann, von vornherein nicht automatisch nur das Negative, Herabsetzende und Stereotypisierende, Ausgrenzende umfassen muss, obwohl das sicherlich die häufiger festgestellte Variante ist, sondern dass es auch das Utopische, das zu Entwerfende, das Unmögliche, Denkbarmachende als Utopie umfassen kann. In dem Sinn möchte ich mich mit Ihnen anhand von konkreteren Fallbeispielen aus Feldern, die entweder meinem eigenen Interessensgebiet, eben dem islamischen Orient, entsprechen oder der Auseinandersetzung damit oder die in der Ethnologie allgemein gut und klassische Texte darstellen, mit dieser ganzen Problematik auseinandersetzen. Wobei ich gleich zu Beginn auch darauf hinweisen möchte, dass eben diese Analogien zwischen Inszenierungen von Fremdkörpern und weiblichen Körpern tatsächlich auch in ganz konkreten einzelnen Fallbeispielen, sowohl das eine vorhin angesprochene herabwürdigende und stereotypisierende umfassen können, wie in anderen ganz konkreten Fallbeispielen das Utopische und Unmögliche denkbar machende ansprechen können. Als ich um die eine Variante mit Ihnen anhand eines uns wohl vertrauteren Beispiels zu diskutieren, am Institut für Völkerkunde, wie es damals noch hieß, meinen Dienst als junger Assistent begann, hat mir der eine der beiden Professoren, der dort tätig war damals und eben ein gewichtiger Niederösterreicher ist, dargelegt, dass es für ihn völlig undenkbar sei, dass an diesem Institut jemals wieder Deutsche tätig sein könnten. Man muss dazu sagen, dass die Vorgeschichte des Instituts darin bestand, dass da 30 Jahre lang Patres aus Westfalen über die Wichtigkeit der Mission unterrichteten. Aber dennoch, davon ganz abgesehen, war dieses Diktum, dass Deutsche an diesem Institut niemals mehr einen Posten haben könnten, insofern interessant und hier erwähnenswert, weil der zweite Satz, der darauf folgte, war: Die sind nämlich wie Frauen. Fleißig, aber dumm. Ja? Also sozusagen im ostösterreichischen Kontext scheint es unter einer gewissen Art von Männlichkeit sehr wohl möglich zu sein, das fremde Deutsche als weibliches zu imaginieren, herabzusetzen und zu stereotypisieren. Und umgekehrt meine ich, dass der erste Fall, den wir hier in unserer Diskussion ein bisschen näher uns ansehen und der ein klassisches Beispiel der Ethnologie ist, die Trobriander, eine Gesellschaft, aus der ohne dies schon durch vielerlei musikalische und sonstige künstlerische Produktionen verklärten Südsee, in vielerlei Hinsicht als diese Gesellschaft in die europäischen Diskussionen und Vorstellungen hinein thematisiert wurde, als eine Utopie auch imaginiert und vorgeführt wurde. ganz im Gegensatz zu dem, wie die Trobriander damals lebten und wie auch die Forschungsbedingungen desjenigen waren, der dort als erster tätig war, als Imagination, die in den deutschsprachigen und englischsprachigen Raum der 1910er und 1920er und beginnenden 30er Jahre herein zirkulierte und hier geradezu gierig aufgegriffen wurde, hatte sie nicht nur voyeuristische Züge, sondern sehr wohl auch das Potenzial zu produktiven Imaginationen. Was uns hier beschäftigt, sind also derartige Analogien in metonymisch und dann metaphorischer Hinsicht, wie Alice Bechriegel sie schon angesprochen hat. Und weil sie die Frage aufgeworfen hat, ob es hier irgendwelche Universalien gibt, in denen jenseits der Abwertung oder der Aufwertung oder der realistischen Auseinandersetzung der Zusammenhang zwischen Körperlichkeit und Gesellschaft gedacht wird, so meine ich schon, dass es ein paar wenige gibt, die vielleicht am Beginn solcher Ausführungen angedeutet werden sollten, bevor wir uns in die einzelnen Beispiele und Varianten hineinbegeben. Die Autoren, die diese grundsätzlichen Universalien am besten, jedenfalls im sozialanthropologischen Bereich, herausgearbeitet haben über das Wechselverhältnis zwischen vergeschlechtlichter Körperlichkeit und Gesellschaft, sind in der Diskussion schon angesprochen worden, jedenfalls eine von ihnen, das ist die auch in deutschen Publikationen gut nachlesbare Mary Douglas, und das ist andererseits der Zeitgenosse und intellektuelle Mitdenker von ihr, Edmund Leach. Wenn wir uns anhand der Werke dieser beiden, Mary Douglas und Edmund Leach, ganz kurz am Anfang vergegenwärtigen, wie es denn bestellt ist um die Analogien zwischen Körperlichkeit und Gesellschaft, dann denke ich, dass es eine wesentliche Universalie hier wirklich gibt, die quer durch die Kulturen und auch quer zu den verschiedenen Gesellschaftsformationen und historischen Epochen schon immer wieder eine wichtige Grundlage abgibt. Und das ist die Tatsache, dass in allen Gesellschaften Körperlichkeit, und zwar sowohl eigene wie fremde Körperlichkeit, grundsätzlich so gedacht wird, dass sie über ihre Grenzen vorgestellt wird. Diese Grenzen von Körperlichkeit sind eben genau dort angesiedelt, wo es unsicher und unklar wird, wo der eigene Körper aufhört und die Umgebung und Umwelt des Körpers beginnt. Was hier getan wird, quer durch alle Gesellschaften und alle Zeiten als schwache Universalie, ist, dass diese Grenzen ritualisiert werden, in der einen oder anderen Weise mit bestimmten Regeln belegt werden, mehr als der Rest des Körpers und mehr als die Umgebung des Körpers. Diese Grenzbereiche sind ritualisiert, das heißt, sie können entweder mit einer ganzen Reihe von Verboten belegt werden und sind dann eben tabuisiert als eine Variante der Ritualisierung, oder sie sind aufgewertet und damit in einer besonders positiven Weise hervorgehoben. Unter diesen Umständen vollziehen sich dann auch die jeweiligen geschlechtlichen Zuschreibungen, die eben keineswegs in allen Gesellschaften bedeuten müssen, etwa dass die unsichere Übergangszone des weiblichen Blutes negativ stigmatisiert oder als unrein abgewertet oder tabuisiert ist, sondern die kann in manchen Gesellschaften auch gefeiert und bejubelt und betanzt werden. Aber ritualisiert ist zum Beispiel dieser unsichere Übergangsbereich allemal quer durch alle Kulturen. Dasselbe gilt für andere Grenzzonen und Überschreitungszonen, die, wie wir alle wissen, vom Furzen über das Rülpsen bis zu ähnlichen Grenzbereichen von Körperlichkeit reichen. Und in diese Rituale und Tabus hinein legt quasi die Gesellschaft dann ihre Einschreibungen. Was besagt das, wenn man diese Rituale achtet, was besagt es, wenn man sie missachtet. Das ist ein Punkt, auf den wir dann noch einmal zurückkommen werden, wenn wir unsere Beispiele durchdacht haben, indem wir auf die Wichtigkeit der Rituale im Zusammenhang unserer ganzen Diskussion ein bisschen genauer zu sprechen gekommen sind. Die Beispiele, die ich hier mit Ihnen durchgehen möchte, sind im Prinzip drei, von denen das zweite aus der islamischen Welt stammt, was mir am heutigen Tag, wo Bomben auf den Irak fallen, ein ganz besonderes Anliegen ist, eben diesen Gesellschaften gegenüber vermehrt Aufmerksamkeit und Offenheit zu entwickeln, also Dialogfähigkeit zu pflegen, statt militärischen Konfrontationskurs zu frönen oder ihn zu tolerieren. Man könnte, um auch hier die Frage der Grenze ein bisschen zu strapazieren, sogar sagen, dass die islamische Welt gerade deswegen sich so oft für so viele als Hass- und Feindbild eignet, weil sie unserer eigenen so ähnlich ist in so vielerlei Hinsicht, vom Monotheismus über die Blüte der Stadtkultur hin bis zur Hochentwicklung von Wissenschaftlichkeit, dass sich die westliche Gesellschaft gerade deswegen aufgrund dieser großen Ähnlichkeit so leicht verunsichert fühlt. Und eine Gesellschaft, die ihrerseits auch sehr viel Großartiges und Schönes hervorgebracht hat, wie etwa die tibetische, als völlig liebenswert und begehrenswert darstellt, gerade deswegen, weil sie weit weg ist und weil sie nicht so viele Ähnlichkeiten hat wie die viel nähere und viel ähnlichere islamische Welt. Davor möchte ich, wie schon angekündigt, einen klassischen Text und ein klassisches Fallbeispiel aus der Geschichte der Anthropologie mit Ihnen durchdiskutieren. Das sind eben die in der Südsee lebenden sogenannten Trobriand Insulana. Die Trobriand Inseln sind eine Gruppe von Korallen, Riffen und Konglomeraten im Bereich südöstlich von Neuguinea. Und als letztes möchte ich auf unsere eigene Gesellschaft eingehen, in ihrem Verhältnis zum Orient, unter Anführungszeichen. Das also die drei Beispiele. Und damit hier keine Missverständnisse entstehen, wie sie behandelt werden und warum sie in dieser Reihenfolge diskutiert werden, einige Gründe habe ich Ihnen schon gesagt, ein klassischer Text, islamisches Beispiel aus meiner eigenen Praxis mit besonderer Aktualität und unsere eigene Gesellschaft als Referenz zurück zu uns, habe ich auch weitere Begründungen für diese Auswahl getroffen. Eine, die ich zwar anführe, weil sie nicht ganz von der Hand zu weisen ist, aber die ich doch eher an den Rand geschrieben habe und es auch so meine, ist, dass die drei Beispiele in irgendeiner Weise natürlich so eine Art von evolutionistischer Chronologie, wie man sich die Menschheitsgeschichte in Teilen vorstellen könnte, entsprechen könnte, wenn man unbedingt will. Die eine Gesellschaft ist also klein, sie ist staatenlos, sie kennt keine ausgeprägten Zentralinstanzen und wurde ebenfalls, wie viele es früher gesehen haben, gerne den frühen Phasen der Menschheitsgeschichte daher zugeordnet. Die zweite Gesellschaft ist lange Zeit besonders agrarisch hinorientiert gewesen, ist staatlich und hat ausgeprägte Zentral- und Schrifttraditionen. Und die dritte, unsere eigene, ist dann demnach oft als der höchste Gipfelpunkt der Entwicklung dargestellt worden, was ich zu bezweifeln wage, aber daher auch die unterschiedlichen Entwicklungsrichtungen, um das wenigstens einigermaßen noch erträglich zu halten, diese evolutionäre Sicht auf die Beispiele. Mir ist es im Prinzip lieber noch prononcierter, als es schon in den drei unterschiedlichen Pfeilrichtungen hier geschehen ist, das Ganze als Skala darzustellen von unterschiedlichen Ausprägungen von Merkmalen, eben eine nichtstaatliche agrarische Gesellschaft als erstes, eine staatliche agrarische Gesellschaft als zweites und eine staatliche Industriegesellschaft, Prototyp für unseren Gesellschaften als letztes. Soweit das, was mir hier mal von mir her wichtig ist als Einleitendes. Und damit ist halt schon auch gesagt, dass ich grundsätzlich schon, wie die meisten Sozial- und Kulturanthropologen, bei diesem Verhältnis von Körperlichkeit in der eigenen und in fremden Gesellschaften und wie die Imagination davon sich verhält zu politischem Chorgeist, dass ich bei dieser ganzen Fragestellung schon, wie die meisten unter den Ethnologinnen und Ethnologen jedenfalls, von einem gewissen Primat des Gesellschaftlichen und Kulturellen ausgehe. Das heißt nicht, dass das ein völlig einseitiges Verhältnis wäre, dass also Körperlichkeit ausschließlich bestimmt wird durch gesellschaftlich-kulturelles und es nicht auch einen Pfeil zurückgäbe. Den gibt es sehr wohl, aber dieses Primat vom einen zum anderen mal grundsätzlich zur Kenntnis zu nehmen und die Rückbeziehung und den sich daraus dann entwickelten prozesshaften und interaktiven Dialog zwischen Körperlichkeit und Gesellschaft ebenfalls wahrzunehmen und herauszuarbeiten, ist dann aus meiner Warte doch dann erst der nächste Schritt. Und daher, wenn Sie das kritisieren wollen, dass ich hier hauptsächlich über das Erste und wenig über das Zweite sage, das stimmt, das wird so sein, heute und hier. Ich habe bei anderen Gelegenheiten auch viel über das Zweite, also wie verändert Körperlichkeit Gesellschaft, wie kann sich nicht nur Gesellschaft in den Körpern eintragen, sondern wie kann mit Hilfe und Überkörperlichkeit Gesellschaft auch entworfen und gestaltet werden und verändert werden. Ebenfalls anderswo geschrieben, hier und heute aber nicht oder kaum. Kommen wir zum ersten unserer drei Beispiele nach dieser Vorrede und kurzen Inhaltsangabe, worum es uns hier gehen wird und mit welchen Mitteln und Formen. Das erste Beispiel sind, wie gesagt, die Trobriand Insulaner des Jahres 1916, als ein gewisser Bronislaw Malinowski, damals noch mit Papieren und Dokumenten der kaiserlich-königlichen Habsburger Monarchie, sich dort aufhielt, allerdings unter Bedingungen der Internierung, was ihn dann dazu führte, dass er über ein Jahr lang ungeplanterweise unter den von ihm zu studierenden Eingeborenen tätig sein musste, eher als dass er konnte. Danach hat sich aus dem ganzen sehr, sehr langen Feldaufenthalt auch irgendwo das Paradigma der ethnologischen Methode entwickelt, nämlich der langwährende Aufenthalt unter den sogenannten Eingeborenen, der in diesem Fall trotzdem von sehr, sehr hierarchischen Rahmenbedingungen geprägt war, gar keine Frage. Ein weißer Mann in weißen Blüten, weißen Tropenanzug lebt also bei Menschen, die schon seit etlichen Jahren damals unter kolonialen Verhältnissen beherrscht werden. Nichtsdestotrotz meine ich, dass Kernelemente dieser Untersuchungen über die Trobriand Insulaner des Bronislaw Malinowski von Anfang des vergangenen Jahrhunderts uns Aufschluss geben, wie es tatsächlich zu diesen und früheren Zeiten in Gesellschaften wie diesen in Bezug auf die uns interessierende Fragestellung zugegangen ist. Liest man das, konzentriert man sich vor allem auf die Fragen, die uns hier beschäftigen, dann kommt tatsächlich so etwas wie Utopie, anfangs Metapher, auf die ich mich bezogen habe, zutage. Und man muss vorsichtig sein, um diese utopischen Elemente nicht zu übersteigern, aber gleichzeitig auch realistisch genug bleiben, um zu sehen, Menschen können sich tatsächlich auch so einrichten in ihrem Verhältnis zur eigenen Körperlichkeit und zur Körperlichkeit von anderen, die als fremd und gefährlich wahrgenommen wird. Worauf will ich hier hinaus? Ich will darauf hinaus, dass die Trobriand-Gesellschaft jedenfalls damals noch in der uns hier interessierenden Frage einigermaßen intakt mit dem Körper der jungen Menschen auf eine Weise umging, die jemand, der aus dem spätviktorianischen Milieu Londons, für das er damals schon schrieb, kam, nämlich Malinowski, die auf so jemand zunächst völlig schockierend und frivol erscheinen musste. Das bezieht sich auf das sogenannte Jugendhaus, das es bei den Trobriandern gibt, auf allen größeren Inseln dieser Inselgruppe, und wo die jungen Menschen zwischen dem Beginn ihrer Pubertät und dem allmählichen Ende der Pubertät und dem Beginn ihrer Heiratsfähigkeit ungestört von den Erwachsenen, aber dennoch nach bestimmten vorgegebenen Regeln so leben können miteinander, dass sie relativ ungezwungen ihre sexuellen Wünsche und erotischen Interessen verfolgen können. Warum führe ich dieses Beispiel an, wenn es doch darum auch geht, wie fremde Körper und politischer Chorgeist zur Diskussion stehen? Ich führe das deswegen an, weil die Trobriand-Inseln eine sehr, sehr weit gestreute Inselgruppe sind, wo man oft ganze Tage braucht, um von einem zum anderen Eiland zu gelangen. Und daher es ein ausgeprägtes Feindbild über Fremde anderswo, benachbart oder in weiter entfernt gelegenen Territorien, unter solchen räumlichen und zeitlichen Bedingungen, wie sie damals gegeben waren, offensichtlich nicht gab. Und auch eine aus Wien stammende amerikanische feministische Anthropologin Annette Wiener, die viele Jahre später die Trobriand-Inseln untersuchte und vieles vorfand, was zumindest fragwürdig war in Malinowskis Untersuchungen, hat sehr deutlich gesagt, dass es in dieser Hinsicht wohl stimmt und hält, was Malinowski da vorfand. Gegenüber Fremden durch dieses inselhafte, weitgestreute Leben von Gruppen, die miteinander ganz hochritualisierte soziale Beziehungen unterhalten, schien es keine großen Feindbilder zu geben. Wenn man dazu denkt, dass die Rolle des Mannes bei den Trobriand-Insulanern bis heute eine aufgespaltene insofern ist, als der Vater nicht bei der Gruppe seiner Frau und bei seinen Kindern dazugehört, weil das eben eine matrilineare Gesellschaft ist, gehört er zur Gruppe seiner Schwester, dann sieht man ein bisschen deutlicher, dass es hier also gesellschaftliche Verhältnisse gibt, in denen Macht zumindest so weit verteilt ist, dass nicht ständig systematische Feindbilder gegenüber anderen oder im Inneren aufgebaut werden müssen, als struktureller Zwang. Natürlich hat der Mutterbruder die Autorität in vielerlei Hinsicht, die Väter anderswo haben, aber nicht im selben Umfang und mit all den Konsequenzen. Das alles hilft uns ein bisschen genauer zu verstehen, dass die Fremdenkörper in dieser Gesellschaft nicht die Fremdenkörper der Nachbarn oder der Andersgläubigen oder der Anderssprachigen sind, sondern die Fremdenkörper der eigenen jungen Menschen, die eben eine Sexualität und eine Erotik wollen und leben wollen und praktizieren, die für die Erwachsenen als beunruhigend wahrgenommen wird, was diese Gesellschaft hervorgebracht hat als soziokulturelle Leistung, wie ich meine, ist, dass sie damit halbwegs harmonisch umgehen können, so, dass es eben dieses Haus der Jungen gibt, in denen die Erwachsenen beunruhigende Körperlichkeit der jungen Menschen gelebt werden kann. Mit der kleinen Auflage, dass es nachher vorbei ist. Danach gibt es also dann eben all das nicht, was davor erlaubt ist. Danach tritt die junge Frau oder der junge Mann eben in der Regel in ein eheliches Leben ein, in dem eben dann relativ klare, monogame Verhältnisse herrschen, die durchaus auch die Scheidung kennen, aber wo Seitensprünge oder Mehrfachbeziehungen von Mann oder von Frau in der Regel nicht sehr gut bestehen können. Und wo es sogar sehr leicht ist, jemanden mit einer schlechten Nachrede in größte Schwierigkeiten zu bringen. Die deutsche Redewendung, jemanden auf die Palme bringen, kommt eben gerade deswegen aus der Südsee, weil es auch bei den Trobriand-Insulanern eben durchaus möglich war, jemanden mit einer üblen Nachrede so in Bedrängnis zu bringen, dass er oder sie dann auf die höchste Palme geklettert ist, dort oben eine Brandrede gehalten hat vor allen Herbeilaufenden in einer bestimmten Art von letzter Öffentlichkeit, die Schande zurückgegeben hat an diejenigen, die versucht haben, ihm oder ihr mit der üblen Nachrede Schaden zuzufügen und sich dann hinuntergestürzt war und tot war.
Thank you.